Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. An diesem Mittwoch, es ist der 7. Oktober. 36% mehr Intensivbetten gibt es in deutschen Kliniken, hat heute das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gemeldet. Nein, nicht wegen Corona, sondern seit 1991 bis 2018. Und im selben Zeitraum ist die Zahl der Betten, der gesamten Klinikbetten, von seinerzeit 666.000 auf zuletzt knapp 500.000 gesunken. Macht ein Minus von 25%. Die Krankenhauslandschaft wandelt sich. Und glaubt man nun dem RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen, ist das noch lange nicht das Ende. Warum? Darüber kann ich heute jetzt mit dem RWI-Ökonom Boris Augurski sprechen, der mir telefonisch aus München allerdings zugeschaltet ist. Ich grüße Herr Augurski.
Ja, grüße Sie, Herr Nössler.
Ganz zu Beginn, Herr Augurski, der aktuelle Aufhänger sind die Zahlen aus Wiesbaden vom Statistischen Bundesamt. Mehr Intensivbetten bei gleichzeitig weniger Klinikbetten insgesamt innerhalb von 17 Jahren. Die Intensivquote, wenn man sie so nennen will, hat sich seit 1991 bis 2018 von seinerzeit 3 auf jetzt 5,5% aller Betten fast verdoppelt. Herr Augurski, ist das ein Symptom des medizinischen Fortschritts oder ist es nicht auch den DRG zu verdanken?
Na, ich glaube, es wird an beidem liegen. Also wir haben natürlich in der Medizin einiges an Fortschritt, mehr Spezialisierung. Vor allem können wir auch ein viel breiteres Patientenklientel behandeln. Denken Sie an hochbetagte Menschen, das geht heute eher. Und da kann es dann auch eher passieren, dass man intensivmedizinische Kapazitäten braucht. Gleichwohl, das DRG-System hat auch so seine Anreize in Richtung komplexere Medizin zu gehen, sodass es wohl eine Mischung aus beidem ist. Allerdings muss man auch dazu sagen, so im Nachhinein betrachtet, jetzt im Rahmen der Pandemie hatten wir wohl auch Glück, dass wir so viel Intensivbetten aufgebaut haben. Im Vergleich zu anderen Ländern stehen wir in Deutschland da ja sehr gut da.
Sie sagen es, in der Corona-Pandemie, wir hatten schon viele Betten. Wir haben, ich glaube, pro 100.000 haben wir mehr Intensivbetten als jedes europäische Land. Und wir haben jetzt während der Corona-Zeit nochmal kräftig aufgestockt. Wir sind, glaube ich, irgendwo bei 34.000 Intensivbetten mittlerweile. Sie haben ein ganz wichtiges Stichwort gerade genannt, wie ich finde, nämlich das Stichwort der Hochbetagten. Die Gesellschaft wird älter, wir sind in einem demografischen Wandel. Das ist soweit nichts Neues. Und jetzt haben Sie gestern vom RWI ein Dokument veröffentlicht mit dem Titel Nach Corona jetzt stabile Krankenhausstrukturen schaffen. Unter anderem prophezeien Sie, dass ab 2022 viele Krankenhäuser ins Straucheln kommen. Ein Stichwort da drin sind eben auch die Hochbetagten. Warum, Herr Augurski, kommen die Krankenhäuser ins Straucheln?
Also bislang gingen wir davon aus, dass eher so Mitte dieses Jahrzehnts Schwierigkeiten aufkommen, weil wir immer mehr ältere Menschen haben. Gerade die geburtenstarken Jahrgänge gehen allmählich in die Rente und die fehlen uns eben in der Volkswirtschaft dann als Steuerzahler, als Beitragszahler und damit kommt auch weniger Geld im Gesundheitswesen an. Das war so unsere bisherige Aussage, wobei jetzt mit Corona hat sich die ganze Sache etwas verschärft. Im Moment nicht. Im Moment haben wir ja Konjunkturpakete, es wird Geld in die Volkswirtschaft gepumpt, aber auf Schulden. Und das ist auch alles natürlich so ausgelegt, dass man bis zur Bundestagswahl nächstes Jahr im Herbst ganz gut kommt. Aber danach kommt die Rechnung auf den Tisch. Irgendwann muss jemand die Schulden wie auch immer zurückbezahlen. Und da gehe ich stark davon aus, dass man nicht nur die Steuerzahler mehr schröpfen kann, sondern man wird auch Kosten einsparen wollen in verschiedenen Segmenten des Lebens, darunter auch im Gesundheitswesen. Und das ist dann unsere Überlegung, dann wird es auch wieder Kostensparmaßnahmen auch im Krankenhausbereich geben.
Also nochmal ganz Tacheles formuliert, Sie gehen also davon aus, dass nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 die dann folgende Bundesregierung, welcher Couleur sie auch immer sein wird, ganz gnadenlos zu Kostendämpfungsgesetzen greifen wird.
Also ich gehe davon definitiv aus, wir werden dann Kostensenkungsmaßnahmen erleben. Wie gnadenlos die sein werden, das will ich jetzt gar nicht bewerten. Man kann das ja auch strecken etwas über die Zeit, muss nicht sofort im ersten Jahr ganz gnadenlos reinhauen. Aber es wird jetzt eher eine Phase der 20er Jahre der Sparsamkeit auf uns zukommen.
20er Jahre der Sparsamkeit, sagen Sie. Wir haben ja in der Corona-Pandemie die, wenn ich Sie so richtig verstanden habe, so ein bisschen wie so eine Pausentaste bei der Reform des stationären Sektors fungiert hat. Wir haben ja erlebt in dieser Pandemie, dass den Krankenhäusern sehr viel Geld zugeschossen wurde, Kompensationszahlungen für entgangene elektive Eingriffe. Das wurde dann inmitten der Pandemie im Sommer wurde das etwas geändert, so dass es nicht mehr mit der Gießkanne ausgeschüttet wird. Es ist jetzt ein bisschen abgestufter. Meinen Sie nicht auch, dass vielleicht die ein oder andere Klinik sich durch diese Kompensationszahlung vielleicht doch auch gesund stoßen konnte?
Also das ist, wenn man jetzt nochmal in den Mitte März reingeht, als wir solche Maßnahmen ergreifen mussten, völlig klar, dass wenn Sie ganz schnell pauschale Maßnahmen ergreifen, Sie keine Einzelfallgerechtigkeit hinkriegen. Das heißt mit anderen Worten, manche Krankenhäuser, denen geht es dann schlechter und manchen deutlich besser. Und denen es besser geht, die konnten sich dann zumindest jetzt für diese Phase, das sind jetzt ein paar Monate, ich sag mal nicht gesund stoßen, aber zumindest etwas zu ihrer Gesundung wirtschaftlicher Art beitragen. Das kann man jetzt aber im Nachgang auch nicht als verwerflich darstellen, denn so war nun mal die Ausgangssituation. Wir haben es dann im Sommer etwas neu austariert und so eine Pauschalierung etwas stärker differenziert. Und es wird auch zum Jahresende noch ein gewisser Ausgleich geben, sodass die Ausschläge nach oben und nach unten etwas nivelliert werden. Mhm. In der Summe hat es, glaube ich, ganz gut gepasst.
Mhm. Nun lautet ja der Titel Ihres Policy Papers, Ihres Dokuments, Ihrer Studie, die Sie gestern veröffentlicht haben, nach Corona stabile Krankenhausstrukturen schaffen. Was muss passieren, Herr Ogurski, vielleicht kurz gefasst, um eben diese stabilen Strukturen zu schaffen?
Also wir haben in Deutschland, wenn wir genau hinschauen, eine recht großzügige Krankenhausdichte, auch viel in der Peripherie, aber vor allem in Ballungsgebieten und im internationalen Vergleich, wie gesagt, sehr großzügig. Und ich glaube einfach, wir können durch eine kluge Zentralisierung der Strukturen sowohl wirtschaftlich besser werden als auch bei der medizinischen Qualität. Klar, dagegen steht die Erreichbarkeit der Angebote für die Bevölkerung, aber in vielen Fällen, in vielen Regionen, auch in einigen ländlichen Regionen, ist die Erreichbarkeit nicht gefährdet, wenn wir stärker zentralisieren. Und das ist ein großes Potenzial, das wir noch stärker nutzen können, um uns da effizienter aufzustellen. Aber es darf nicht allein bei den Krankenhausstrukturen hängen bleiben. Wir müssen da von Anfang an stärker sektorenübergreifend denken. Gerade wenn wir jetzt mehr ins Ländliche gehen, dass wir die fachärztliche Versorgung stärker auch zusammenfügen, weil letztendlich auf dem Land müssen mangels Fachkräfte die Ärzte ohnehin enger zusammenarbeiten, stationär und ambulant. Das ist auch eine Menge Potenzial und deswegen glauben wir, sollte man in diese Richtung stärker gehen.
Das sind zwei Perspektiven, die Sie da angesprochen haben. Das eine ist quasi die stationäre Angebotsstruktur, das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist, wie kann ich Behandlungen eher ambulantisieren? Wie kann ich sie im ambulanten niedergelassenen Sektor bearbeiten? Es gibt ja da, das wissen Sie ganz genauso gut, die Arbeitsgruppe der Bund-Länder-Kommission zu eben dieser sektorübergreifenden Versorgung. Die ist so ein bisschen im Moment auch noch im Pausenmodus, hat man den Eindruck. Was müsste denn, bleiben wir mal kurz weg von den Angebotsstrukturen, passieren, dass mehr Menschen mit Erkrankungen, die ich ambulant behandeln kann, einfach zum niedergelassenen Arzt gehen?
Also wir haben nicht nur eine hohe Krankenhausdichte, sondern wir haben auch eine hohe Zahl an stationären Fällen pro Einwohner. Zum Teil 30% mehr als in anderen vergleichbaren Ländern. Und das ist ein Indiz dafür, dass man mehr ambulant machen könnte. Und auch generell die Medizin wird ambulanter, durch technischen Fortschritt können wir mehr erreichen. Aber woran hängt's? Wenn ich als Krankenhaus mehr ambulante Leistungen erbringe, dann werde ich mich wirtschaftlich schlechter stellen, bis hin, dass ich eben pleite gehe. Und dann ist ja auch niemandem geholfen, sodass ich sage, wir müssen das Vergütungssystem so gestalten, dass man auch als Krankenhaus Lust bekommt, mehr ambulant zu machen. Wobei dann ist gleich die Frage, ist es dann sozusagen im ambulanten KV-Bereich dann angesiedelt. Die sind ja auch recht voll, die haben auch viele Patienten, auch international gesehen mehr als woanders. Also wir müssen sozusagen von vornherein, glaube ich, sektorenübergreifend denken, um diese Ambulantisierung der stationären Fälle, wo es eben möglich ist, auch zu erreichen. Dazu brauche ich sektorenübergreifende Vergütung und wahrscheinlich auch eine sektorenübergreifende Planung.
Also zwei Aspekte nochmal aufgegriffen, Bedarfsplanung sektorenübergreifend, nochmal Angebotsstruktur und das andere sektorenübergreifende Vergütung, müsste dann aber auch bedeuten, Herr Ogurski, dass man nicht einfach aus dem heute niedergelassenen Topf dann was rausnimmt, weil dann werden sich die KVen auf die Hinterbeine stellen, nicht wahr?
Ja, völlig klar. Da sind ja auch die Frontlinien und das ist uns allen bewusst, wobei ich sage, Wir müssen über dieses Thema in ländlich geprägten Regionen nachdenken, wo wir heute schon Schwierigkeiten haben, die Versorgung gut weiterhin zu gewährleisten, und zwar aus personeller Sicht. Also Sie haben in manchen Arztpraxen die Probleme, kriegen Sie einen Nachfolger. Sie haben auch im Krankenhaus Probleme, kriege ich jetzt denn noch die ärztliche Fachkraft an mein Landkrankenhaus? Und wenn beide Sektoren letztendlich ähnliche Probleme im personellen Bereich haben, dann finde ich, müssen die automatisch enger zusammenrücken. Mhm. Denn wenn die sich enger verknüpfen, auch durchaus räumlich, ja, dann können sie auch einfacher Dienste abbilden, dann können sie auch Dienstpläne flexibler gestalten. Insbesondere kann man auch dem ärztlichen Nachwuchs im ambulanten Bereich, der immer mehr und lieber auch im Angestelltenverhältnis arbeitet, nicht so viel investieren möchte, neue Optionen bieten, dann auch aufs Land zu gehen.
Es gibt ja nun einige Initiativen, nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon tatsächlich ein bisschen länger, die dahin gehen, wie man so eine sektorenübergreifende Versorgungsreform hinbekommen kann. Wir hatten die Bund-Länder-Kommission angesprochen. Wir wissen, es gab da mal einen Schulterschluss zwischen KBV und Marburger Bund dazu, mit Blick auf die Notfallreform. Und auch der Bundesgesetzgeber versucht ja durchaus eine Reform der stationären Versorgung, letztlich auch Schließung von Kliniken und Umwandlung in zum Beispiel Ärztezentren durch die Hintertür, mit den Möglichkeiten, die er als Bundesgesetzgeber hat. Stichwort Stufenplan beim GBA ist sowas, Stichwort integrierte Notfallzentren. Sind das Wege, Herr Ogurski, die in die richtige Richtung weisen aus Ihrer Sicht?
Naja, sie weisen zumindest in die Richtung, dass man stärker zentralisiert. Die Frage ist, welche Instrumente man idealerweise benutzt. Da gibt es diese Instrumente, die Sie genannt haben, mehr Regulierung, Vorgaben, Mindestvorgaben, Mindeststrukturen, Personaluntergrenzen und so weiter. Ich würde mir aber auch wünschen, über positive Anreize stärker zu gehen, also zu sagen, wie kann ich denn die Vergütung so gestalten, dass man das Richtige macht, also das Richtige in diesem Sinne. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass wir in ländlichen Gebieten ein bisschen abkehren vom reinen DRG-System, mehr in Budgets denken, ohne jetzt Strukturen zu zementieren. Und auch mehr Freiheit den Akteuren vor Ort lassen, wie gestalte ich die Versorgung. Also um es konkret zu machen, als Krankenhaus, wenn ich mich entscheide, ich mache jetzt etwas nicht stationär, sondern ambulant, dass ich dann nicht automatisch einen massiven Erlösrückgang habe, sondern dass ich dann zumindest weiterhin wirtschaftlich gut arbeiten kann. Und dann wird es ja auch von alleine passieren.
Könnten das auch Sicherstellungszuschläge oder, sagen wir mal, gewisse Vorhaltepauschalen sein für solche ländlichen Einrichtungen?
Also tatsächlich ja. Also ich denke, so das volle Modell, dass wir sagen, wir machen 100% so eine Art Regionalbudget, da kann man drüber nachdenken, hat auch seine Vor- und Nachteile, die will ich jetzt hier gar nicht groß bringen. Eine Alternative wäre, dass wir sagen, im Moment haben wir DRG-System 100% mengenorientiert, mal abgesehen vom Pflegebudget. Und wir könnten sagen, nehmen wir mal ein Drittel vielleicht raus als Art Vorhaltebudget und die anderen zwei Drittel lassen wir mengenorientiert. Dann haben wir den Mengenanreiz etwas reduziert, haben aber auch die Vorhalteleistungen besser vergütet und damit erübrigt sich auch diese Debatte um Sicherstellungszuschläge, weil die fallen dann ja mit in das Vorhaltebudget, das ich allerdings für Regionen definieren muss. Ich glaube nicht, dass wir das auf der einzelnen Hausebene machen können, bezogen auf den Status quo. Da würden wir viele Ungerechtigkeiten zwischen Regionen schaffen, sondern wir müssen sagen, für eine gewisse Region, gemäß ihrer Morbidität und Demografie, bräuchte man dieses und jenes Vorhaltebudget und das wird dann auf die Akteure vor Ort aufgeteilt.
Vielleicht zu guter Letzt, Herr Ogurski, muss ich einfach nochmal ein Stichwort einwerfen. Also es geht ja letztlich auch darum, dass wir schlicht und ergreifend zu viele Krankenhäuser heute haben und wir kennen alle den Hintergrund oder die Situation. Zuständig für die Klinikplanung sind nun mal die Bundesländer und mit Krankenhaus am Standort X mache ich auch Kommunalpolitik, im Zweifelsfall auch Wahlkampf. Also kein Bürgermeister, das ist immer wieder der Vorwurf und es stimmt wahrscheinlich am Ende auch, geht damit hausieren, dass er die Kreisklinik schließt. Und Sie hatten schon vor Jahren, ich erinnere mich, mal eine Abwrackprämie ins Spiel gebracht für zu viel Krankenhäuser. Also dass es quasi Geld dafür gibt, wenn man eine unnötige Klinik schließt. Halten Sie an dieser Idee nach wie vor fest oder vielleicht anders gefragt, wie könnte die heute oder dann ab 2022 aussehen?
Naja, tatsächlich gibt es diese Abwrackprämie über den Krankenhausstrukturfonds, wo ich als Krankenhaus über die Länder den Antrag stellen kann, dass ich meine Strukturen stärker zentralisiere und dabei vielleicht auch eine Klinik, einen Standort schließe. Der wird auch genutzt, da gibt es auch eine Übernachfrage, der wurde verlängert und der wurde jetzt auch nochmal über 2022 hinaus verlängert. Da wäre auch unser Petitum, in diese Strukturveränderung, wie ich es jetzt mal nenne, nicht Abwrackung, sondern Strukturveränderung, noch mehr Investitionsmittel reinzugeben. Also nur ein Beispiel, wenn wir jetzt in die Richtung Dänemark gehen wollten mit den dortigen Strukturen, bräuchten wir fast 100 Milliarden Euro für Deutschland als Investition. Mhm. Nur dass man die Dimension sich mal klar macht. Wir haben im Moment so etwa 5 Milliarden für so Strukturveränderungen vorgesehen.
Mhm. Also Krankenhausstrukturfonds, sagen Sie, geht in die richtige Richtung, ist das, was es sein muss, aber es müsste wesentlich mehr Geld hinein.
Ja, das würde ich so fordern, ja.
Herr Augurski, vielen Dank für dieses interessante Gespräch zum Thema, ja, wie entwickelt sich die Krankenhauslandschaft in Deutschland, wie muss sie sich weiterentwickeln, was passiert 2022? Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir zu diesem Thema vielleicht sogar miteinander gesprochen haben. Vielen Dank.
Herr Nösler, ebenso.